Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, auch wenn es sich für viele nicht so anfühlt. Heute beginnt die erste Woche der Osterferien und wir haben uns hier ein wenig aufgeteilt. Gabor schreibt weiterhin das Morning Briefing und führt in den achten Tag. Ich moderiere von heute bis Donnerstag und am Karfreitag übernimmt dann Robin Alexander. Sie sehen, Teamwork können wir. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Montag, der 6. April. Am Abend hat das dienstälteste Staatsoberhaupt der Welt etwas Bemerkenswertes gemacht. Es hat sich direkt an sein Volk gewandt.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all.
Queen Elizabeth II. Ist seit fast 70 Jahren die Königin von Großbritannien. In aller Regel spricht sie nur an Weihnachten zu den Bürgern. Ansonsten winkt sie meist nur und schweigt. Aber die Briten gehen durch eine schwere Zeit. Weit über 4000 Menschen sind auf der Insel schon Corona zum Opfer gefallen. Die Königin tut das, was die Briten aktuell brauchen. Sie spricht ihnen Mut zu.
I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it.
Das ist rührend. Aber es wirkt auch so, als müsse die Queen der Regierung aus der Patsche helfen. Rückendeckung durch warme Worte an das Volk. Denn Boris Johnson und seine Tories haben bisher kein gutes Bild abgegeben. Am Anfang setzte Johnson auf die sogenannte Herdenimmunität. Aber nach einer Woche machte er eine 180-Grad-Wende und schloss alle Restaurants, Pubs, Kinos, Theater und Fitnesscenter. Johnson ist selbst Corona-positiv. Am Wochenende meldete er sich aus der Quarantäne mit einem Gruß auf Twitter. Es gehe ihm besser, wenn auch noch nicht ganz gut. Die Regierung kämpfe aber weiter gegen das Virus.
Hi folks, quick update from me on the campaign against coronavirus. First of all, in my own case, although I'm feeling better and I've done my 7 days of isolation, alas, I still have one of the symptoms, a minor symptom of I still have a temperature, and so in accordance with government advice, I must continue my self-isolation until that symptom itself goes. But we're working clearly the whole time on our program to defeat the virus.
Fakt ist, am Ende wird die Regierung nicht an blumigen Worten gemessen, sondern an ihrem Krisenmanagement. Ein Zickzackkurs ist schlecht, sowohl bei der Infektionskurve als auch in der Politik. Die Queen meinte am Abend nicht nur das Volk, sondern auch Downing Street No. 10, als sie sagte: Ich hoffe, dass in den kommenden Jahren alle stolz darauf sein können, wie sie mit dieser Herausforderung umgegangen sind.
I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any.
Unsere weiteren Themen heute. Corona macht nicht an Ländergrenzen Halt. Und auch nicht vor Flüchtlingslagern. In Griechenland droht ein Fiasko. Die EU duckt sich weg. Der Migrationsexperte Gerald Knaus erklärt seinen Masterplan und warnt.
Die Frage ist immer, in diesen Krisensituationen beweist sich, wie ernst wir unsere Werte nehmen. Wollen wir wirklich, dass auf Lesbos oder anderen griechischen Inseln Tausende sich anstecken? In einer Situation, wo es auf der ganzen Insel nur 6 Intensivbetten im Spital gibt, wo sich über 1000 Menschen um einen Wasserhahn streiten müssen, sich nicht isolieren können, das ist für ein reiches Europa auch in dieser Krise nicht akzeptabel.
Startup-Experte Christian Miele hat Peter Altmaier bei uns im Studio getroffen. Wie der Bundeswirtschaftsminister die Rettung von jungen Unternehmen in der Corona-Krise lösen will, das erklärt er gleich. Mit Sophie Schimanski von der New Yorker Börse reden wir über Angst. die Angst der New Yorker in der U-Bahn und den offiziellen Angstindex für Börsianer. Und wir freuen uns mit der Deutschen Bahn über pünktliche Züge und sind erstaunt, welche Gesangstalente die Corona-Krise ans Tageslicht fördert. Die Corona-Krise ist ein Härtetest für jeden Einzelnen, aber auch für die Nation und auch für ganz Europa. Sie bringt nämlich andere Krisen zum Eskalieren. Die Flüchtlingscamps in Griechenland waren schon vor Corona das Symbol für ein Thema, das die EU spaltet. Die Bedrohung durch die Pandemie verschärft noch einmal die Situation auf der Insel Lesbos und in den anderen Flüchtlingscamps. Gerald Knaus ist Soziologe und Migrationsexperte. Er ist Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative. Im Moment berät er die EU, wie sie auf die Situation in Griechenland während der Corona-Krise reagieren soll. Guten Tag, Herr Knaus.
Guten Tag.
Herr Knaus, heute tagen sowohl die EU-Justizminister per Videokonferenz als auch die Minister für Auswärtige Angelegenheiten. Thema ist natürlich Corona. Sie haben für die EU heute auch ein Papier angefertigt. Was steht da drin?
Also die wichtigste Frage zu einem Zeitpunkt, zu dem alle Politiker unter enormem Druck stehen und sich auf das Wesentliche konzentrieren müssen, ist, wenn es jetzt um Migration und auch um die Corona-Krise geht, zu vermeiden, dass sich eine größere Zahl von Menschen anstecken, wo man das verhindern könnte. Und hier haben wir eine gewaltige Herausforderung an den griechischen Inseln, wo über 40.000 Menschen unter Bedingungen leben, die ein Verhalten, wie es überall mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben ist, nämlich Abstand zu halten, sich regelmäßig die Hände zu waschen, die Fieber bekommen oder wenn der Verdacht besteht auf Infektion, zu isolieren, gar nicht möglich ist. Das heißt, wir haben auf Lesbos über 20.000 Menschen in einem Lager, wo Platz ist für 3.000 und derzeit keine Strategie, wie wir damit umgehen. Und das ist ein gesundheitliches und natürlich auch ein humanitäres Problem, das so dringend und so schnell wie möglich gelöst werden müsste, denn es ist ja die gemeinsame europäische Außengrenze, also nicht nur ein Problem Griechenlands.
Sie haben den Flüchtlingsdeal mit der Türkei damals konzipiert. Wenn man nach Griechenland schaut und diese Zahlen hört, was auf den griechischen Inseln los ist, ist dieser Plan doch offenbar gescheitert, oder?
Also dazu muss man sagen, dass diese Einigung, die im März 2016 erreicht wurde, damals auf Vorschlag der türkischen Regierung, dazu geführt hat, dass 4 Jahre lang sehr, sehr wenige Menschen aus der Türkei nach Europa kamen. Dieses Abkommen ist leider seit einigen Wochen Geschichte. Die Türkei hat das am 29. Februar de facto aufgekündigt. Und was wir jetzt sehen, ist eine Welt ohne dieses Abkommen, in dem eigentlich Griechenland keine Verfahren mehr macht. Das Asylrecht wurde ausgesetzt für einen ganzen Monat. Und die Abschreckung, die wir jetzt haben, erfolgt eigentlich unter Umgehen aller Menschenrechts- und rechtlichen Standards, die wir in der EU haben. Leute werden mit Gewalt an der Landgrenze zurückgedrängt und auf den Inseln unter, man muss sagen, unmenschlichen Bedingungen festgehalten. Und die implizite Hoffnung dahinter scheint zu sein, dass Bedingungen in der EU schlimmer sind als außerhalb der EU, um so Leute davon abzuhalten zu kommen. Und das ist natürlich für die Europäische Union als eine auch internationalen Konventionen verpflichtete Wertegemeinschaft ein Offenbarungseid und eine Katastrophe.
Ist es denn so, dass die EU in Wirklichkeit vielleicht diese schlimmen Zustände gar nicht beenden möchte? Und vielleicht hoffen Politiker heimlich, dass diese Situation die anderen Flüchtlinge abschreckt? Das wäre natürlich absolut unmenschlich, aber vielleicht denken ja einige so.
Also ich kann ja in niemanden hineinsehen. Wir können nur das beurteilen, was Institutionen machen. Und es ist derzeit so, wir wissen, überall in Europa werden Situationen verhindert, wo größere Zahlen von Menschen eng zusammenleben. Auf den griechischen Inseln haben wir das Gegenteil. Also 20.000 Menschen, die auf engstem Raum zusammengedrängt sind, das ist wie ein 24 Stunden am Tag, ein Fußballstadion, über Wochen hinweg. Und ich bin ja ständig im Kontakt mit Leuten in Griechenland, vor wenigen Tagen wieder gesprochen, und die sagen, der einzige Plan, den es derzeit gibt dafür, ist eigentlich auf das Glück zu hoffen, dass nichts passiert. Das kann keine europäische Strategie sein. Und jetzt, wenn die Europäische Union sagen würde, wir legen noch einmal das Geld, das wir für die ersten 4 Jahre versprochen haben, auf den Tisch für die Integration, für die Unterstützung der Syrer in der Türkei. Wenn die Türkei sich dazu jetzt sofort bekennt zu dem Abkommen von 2016 und zu dem Prinzip, dass sie irreguläre Migration über das Meer so gut es geht versucht zu stoppen. Wir legen das Geld auf den Tisch und in 4 Monaten, wenn die Corona-Krise hoffentlich wieder unter Kontrolle ist, dann führen wir ein Gespräch, wie das in der Zukunft weitergeht. Aber in diesem Notfall brauchen wir jetzt eine Einigung.
Und was muss jetzt konkret passieren, sodass es nicht in totalen Katastrophenfall endet? Was kann die EU jetzt machen?
Es ist klar, alles ist schwierig, aber manche Dinge sind und wären machbar. Und was wir brauchen, ist politischer Mut und natürlich auch Fokus auf das, was machbar ist. Also sagen wir, Griechenland beschließt jetzt, man will die Zahl auf den Inseln auf ein aus gesundheitspolitischer Perspektive vernünftige Anzahl reduzieren. Also man will 35.000 Menschen in den nächsten 2 Wochen von den Inseln wegbringen, in Unterkünfte auf dem Festland, die Sicherheit bieten. Diese 35.000, wo könnte man sie unterbringen? Eine Möglichkeit ist Hotels. Derzeit sind 7.000 Menschen in Griechenland in Hotels untergebracht. Die Europäische Union bezahlt das. Man könnte noch einmal 10.000 Menschen in Hotels unterbringen. Die meisten griechischen Hotels mit über 800.000 Betten sind jetzt leer und werden auch die nächsten Wochen leer bleiben, die nächsten Monate leer bleiben, weil natürlich jetzt keine Tourismussaison stattfindet. Also man könnte hier 10.000 Leute unterbringen. Man könnte weiters nochmal 15.000 Menschen in temporären Zeltlagern, die kann man in 2 Wochen bauen. Ich habe mit IOM gesprochen, die haben jetzt gerade wieder ein Lager für 1.000 Menschen fertig gebaut. Dazu müsste Griechenland Platz zuweisen. Wenn man da 6 solche Lager hätte, für ein paar tausend Menschen jeweils könnte man 15.000 Menschen so unterbringen. Und die dritte Gruppe, dann wäre 25.000. Und nochmal 10.000 sind die Zahl von anerkannten Flüchtlingen auf dem Festland in Griechenland, die jetzt in von der EU finanzierten Unterkünften sind. Wenn man hier, und da könnte Europa eine Rolle spielen, wenn jetzt Länder, die Selbstkapazitäten haben, sagen würden, wir sind bereit, anerkannte Flüchtlinge, deren Identität wir kennen, wo wir einen Gesundheitscheck machen können, wo denen wir wissen, dass sie Schutz brauchen. Also nicht Asylwerber, nicht Migranten, anerkannte Flüchtlinge. Deutschland würde sagen, wir holen 5.000 von denen. Wir verteilen die in Deutschland. Dann sind auf einen Schlag 5.000 bereits bestehende Unterkünfte am Festland frei für Familien von den Inseln. Und man würde auch keinen Pull-Effekt erzeugen, weil es eben darum geht, die bereits Anerkannten zu holen. Das würde Griechenland helfen. Das wäre eine enorme humanitäre Geste und es wäre ein Beitrag, eine Katastrophe zu vermeiden. Und all das, was ich hier beschreibe, ist möglich und in dieser Form auch schon einmal passiert. Wir haben schon Leute in Hotels, wir hatten schon mal eine Umsiedlung aus Griechenland, die erfolgreich war. Und wir haben natürlich auch in der Vergangenheit schon Anfang 2016 größere Zahlen von Menschen schnell aufs Festland gebracht.
Ist die EU überhaupt in der Lage, so schnell zu handeln, dass sie tatsächlich Abhilfe schaffen kann? Selbst wenn der Wille da ist.
Was wir sehen ist in allen europäischen Ländern, das ist wohl menschlich, es dauert immer sehr lange, bis man den Ernst einer Lage begreift. Aber wenn man den Ernst einer Lage begreift, sind unsere Verwaltungen, unsere Staaten doch meistens in der Lage, auch zu handeln. Ich meine, die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Ausland nach Deutschland in den letzten Tagen, 170.000, das war eine Leistung, auf die das Auswärtige Amt zu Recht stolz ist. Die Unterstützung von Selbstständigen und Firmen in ganz Deutschland mit Unterstützung vom Finanzministerium in kürzester Zeit. Das ist eine effiziente Verwaltung, die so etwas zustande bringt. Natürlich ist die Europäische Union, sind manche Staaten, wenn sie das wollen, in der Lage, hier für einige 10.000 Menschen, die schutzbedürftig sind, diese derzeitige inakzeptable Situation zu beenden. Das ist eine Frage des Willens und des Fokus. Jeder Politiker, mit dem ich auch spreche, ist natürlich unter Druck. Auch die Öffentlichkeit. Es gibt jede Menge Grund, sich Sorgen zu machen. Aber die Frage ist, immer in diesen Krisensituationen beweist sich, wie ernst wir unsere Werte nehmen. Wollen wir wirklich, dass auf Lesbos oder anderen griechischen Inseln Tausende sich anstecken in einer Situation, wo es auf der ganzen Insel nur 6 Intensivbetten im Spital gibt, wo sich über 1.000 Menschen um einen Wasserhahn streiten müssen, sich nicht isolieren können? Das ist für ein reiches Europa auch in dieser Krise nicht akzeptabel.
Ja, sehe ich genauso. Herr Knaus, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Wiederhören.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier musste am Wochenende von der Opposition viel Kritik einstecken. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock warf ihm vor, ein schlechter Krisenmanager zu sein. Viele Firmen stünden Gewehr bei Fuß, um mit europäischen Partnern eine Pandemiewirtschaft anzukurbeln. Die dringend benötigte Schutzkleidung könnte beispielshalber dann auch hier produziert werden. Altmaier komme momentan aber anscheinend gar nicht vor. Wie es um die Unterstützung seitens der Regierung für die deutsche Start-up-Szene steht in Zeiten der Corona-Krise, das hat mein Kollege Christian Miele mit Peter Altmaier für unser Tech-Briefing diskutiert, von dem heute die neue Folge erscheint. Und Christian Miele weiß, wovon er redet, denn er moderiert nicht nur einmal im Monat unseren Media Pioneer Tech Podcast, sondern er ist zudem Präsident des Bundesverbands Deutscher Startups. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch. Zuerst wollte Christian Miele von Peter Altmaier wissen, ob er als Politiker auch gerade die meiste Zeit im Homeoffice sitzt.
Ja, ich schätze also Homeoffice auch, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass ich jeden Tag auch mal 7-8 Stunden im Büro bin, weil man eben manches dann doch im persönlichen Kontakt besser regeln kann, auch dann, wenn der Abstand 2 Meter beträgt. Im Übrigen gibt es Vorlagen, die unterschrieben werden müssen und deshalb, ich fahre dann manchmal 2 Stunden später los, weil ich die ersten Telefon- und Videokonferenzen von zu Hause aus mache. Aber 100% Homeoffice, das ist für einen Politiker im Augenblick jedenfalls noch nicht so richtig vorstellbar.
Wir haben eine kurze Umfrage gemacht, haben ungefähr 1000 Startups befragt, wie es denen in der Corona-Krise geht. 90% von denen merken was und spüren, dass da was passiert. 70% haben existenzielle Ängste. Und die Zahl, die mich am allermeisten verunsichert hat, ist, dass das Problem sich wohl in den nächsten 2 Monaten manifestieren wird. Das heißt, wir spielen hier gegen die Zeit. Für uns als Startup-Szene markiert dieser Zeitpunkt hier einen ganz wichtigen, weil da sind Steuergelder, die genutzt werden von Busfahrerinnen, Krankenschwestern und Angestellten. Und die sollen auf einmal in Startups investiert werden, die Verluste schreiben. Da müssen wir bereit sein, als Startup-Szene Verantwortung zu übernehmen und vorbildlich damit umzugehen und uns nicht an so einer Situation dann auch noch missbräuchlich zu bereichern. Und das alles in so einem kurzen Zeitablauf. Das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, da brauchen wir auch die Politik, die vielleicht mitlernt mit uns.
Ich meine, wir haben die Situation, dass die Wirtschaft natürlich auch in einem gewissen Bereich gespalten ist. Wer heute im Lebensmittelhandel unterwegs ist, dem geht es gar nicht so schlecht, weil die Lebensmittelgeschäfte nach wie vor geöffnet sind, weil viele Menschen sogar kleine Vorräte angelegt haben, um nicht zu sagen gehamstert haben und die Umsätze gut waren. Wenn dann jemand sagt, ich brauche jetzt Hilfsmaßnahmen, ohne dass sich für ihn etwas zum Negativen geändert hat, dann ist es eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Und umgekehrt, wenn jemand da sitzt und der hat Umsatz null, obwohl er eigentlich für den Monat April mit guten Zahlen gerechnet hat, dann ist es einfach ganz dumme Situation, da muss man helfen. Bei den Startups ist es wiederum insofern etwas sehr speziell gelagert, weil wir ja im Startup-Bereich seit eh und je eine hohe Volatilität haben. Das heißt, wer ein Unternehmen gründet, der hat eine Idee, der möchte die Welt verändern. Aber es ist gar nicht sicher, ob es ihm gelingt und ob andere auf ihn warten. Und selbst wenn er eine tolle Idee hat, ist es nicht gesagt, dass er ein guter Geschäftsmann ist oder sie eine gute Geschäftsfrau ist. Und deshalb haben wir bei den Startups eben sehr viele Gründungen. Wir haben aber auch viele, die es nicht schaffen, unter normalen Umständen schon und wieder aus dem Markt ausscheiden. Diesen Prozess können und wollen wir nicht stoppen. Und trotzdem wollen wir jetzt nicht die Frage stellen, wärst du denn ohne Corona in einem halben Jahr vielleicht eh pleite gewesen, sondern wir sagen, okay, du warst am Markt, du hast einen Umsatz gehabt, du hast gearbeitet, dann wollen wir dir jetzt helfen, diesen Zeitraum zu überbrücken. Aber natürlich wird es dann irgendwann auch wieder so sein, dass ich die Frage beantworten muss, gibt es für dein Angebot eine Nachfrage? Kannst du dich irgendwann auch aus eigener Kraft nicht nur finanzieren, sondern auch mit Gewinn arbeiten? Das alles wird sich auch in Zukunft nicht verändern.
Ja, ich denke, das wird der Drahtseilakt sein zwischen Startup, zwischen der Privatwirtschaft, den Investoren und auch der Politik, dass wir da einen Weg finden, auf gar keinen Fall eine Situation zu kreieren, wo wir ein Startup, das kaputt ist, schon vor der Krise, jetzt mit Steuergeldern nochmal für 3 Monate künstlich beatmen. Das darf nicht passieren. Und hoffentlich werden wir diese Krise stärker verlassen, als dass wir da reinkommen. Es ist ja auch eine Chance.
Ja klar. Also ich sehe in der Krise in der Tat eine Chance. Und ich habe gestern noch mit einem CEO eines ganz großen Unternehmens gesprochen, die sich jetzt um Vorprodukte für Beatmungsmaschinen kümmern, die sich um Schnelltests kümmern. Ich weiß, dass es Startups gibt, die alle möglichen Geschäftsmodelle sich anschauen und überlegen, wo gibt's denn für mich eine Lücke? Das ist eine Chance für eine Verjüngungskur. In diesem Sinne wünsche ich allen Startups, die heute zufällig zuhören, dass ihr Geschäftsmodell überlebt, dass sie eine gute Zukunft haben und dass wir alle stärker aus der Krise rauskommen, als wir reingekommen sind.
Das ganze Interview mit Peter Altmaier hören Sie in unserem Media Pioneer Tech Briefing. Die neue Folge dieses Podcasts erscheint heute kostenlos überall da, wo es gute Podcasts gibt.
This is a 5-train. The next stop is Wall Street.
Und damit schalten wir jetzt zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Chelsea.
Jetzt muss ich dich einmal zur Situation vor Ort in New York fragen. Es kursieren Bilder einer vollen New Yorker U-Bahn, selbst in dieser wirklich beängstigenden Zeit der Virusausbreitung. Wie kann das eigentlich sein? Das dürfte doch eigentlich für die Eindämmung des Virus nicht sonderlich förderlich sein.
Absolut. Also mir machen diese Bilder auch große Sorgen, muss ich sagen, weil die gehen ja noch gar nicht so lange rum. Am Anfang haben wir vor allem Bilder gesehen vom leeren Times Square, von der leeren Upper East Side oder so, die gespenstisch wirken. Aber es ist einfach nicht die Realität, ehrlich gesagt, in den anderen 4 Stadtteilen außer Manhattan. Da ist einfach das Problem, dass natürlich das Durchschnittseinkommen niedriger ist, auch das Bildungsniveau. Und diese Leute müssen halt ganz oft einfach noch zur Arbeit. Es sind zum Beispiel Bauarbeiter, Krankenschwestern oder auch Nannies, die immer noch auch arbeiten, die auch arbeiten müssen, weil sie eben nicht einfach ohne dieses Geld leben können. Und die fahren eben mit der Subway einmal quer durch Manhattan, gerade eben, weil sie oben aus der Bronx kommen, aus dem ärmsten Stadtbezirk von New York. Und die fahren dann eben entweder ins West Village oder nach Greenpoint. Und die sind wirklich halt in diesen ganz überfüllten Zügen. Denn die MTA hat natürlich gerade den U-Bahn-Verkehr auch sehr eingeschränkt nur zur Verfügung gestellt. Und deswegen sind die Züge eben umso voller. Und da ist keine Spur von Social Distancing.
Und sind da irgendwelche Maßnahmen? Also die MTA sagt sie, jetzt müssen alle Gesichtsmasken tragen oder sonst was? Oder fährt man ganz normal, als wäre da nichts?
Also die Leute tragen natürlich irgendwie Atemmasken und Handschuhe, die meisten zumindest. Aber man kann eben einfach keinen Abstand halten. Und ich weiß auch, dass viele dieser Züge ab und an desinfiziert werden und gereinigt werden. Aber wie gesagt, bei so vielen Menschen, also in der Bronx zum Beispiel, ist die Anzahl der Leute, die keine U-Bahn mehr fährt, keine öffentlichen Verkehrsmittel, nur um 55% zurückgegangen. Sprich, eigentlich die Hälfte der Leute aus diesen Stadtteilen ist immer noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.
Ja, das ist eben so, dass Social Distancing wahrscheinlich wirklich ein Luxus ist, wenn man es sich leisten kann, ne?
Absolut. Also Homeoffice, Social Distancing ist ein Luxus.
Und wir bleiben beim Thema Angst nicht nur in der U-Bahn, sondern auch an der Wall Street. Und das ist auch Thema in der heutigen Ausgabe deines Podcasts Wall Street Weekly. Kannst du uns erzählen, worum geht es da?
Wir reden vor allem über die messbare Angst im Markt, denn die kann man tatsächlich im Markt eben skalieren sozusagen. Wir reden über den VIX, das ist das Angstbarometer, und wir gucken uns an, was Angst im Markt eigentlich heißt und wie der VIX funktioniert und wessen Angst er eigentlich zeigt. Und ich dachte, am besten kann uns das der Vater des VIX erklären, also der Mann, der das Ding Ende der 80er Jahre entworfen hat. Wir sprechen also mit Robert Whaley. Und wir sprechen auch darüber, dass in Vergangenheit die Angst, also das Hoch beim VIX, dem Markt tief vorangegangen ist. Und tatsächlich sehen wir, bisher gab es das Hoch Mitte März und seitdem fällt es. Und später erst gab es den bisherigen Tiefpunkt im Markt. Also erst geht die Angst ganz hoch und dann entspannt sie sich und der Markt fällt erst dann und erholt sich danach eben oft.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Deutsche Bahn endlich pünktlich ist, wenn oder besser gesagt, weil kaum noch einer mitfährt. Im März waren über 82% der Züge pünktlich. Das ist deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Das liegt aber vor allem daran, dass wegen Corona kaum noch Passagiere mit der Bahn fahren. Ein wichtiger Grund für Verspätungen fällt damit weg, nämlich das Aus- und Einsteigen der Reisenden. Wir lernen, bei der Bahn läuft es hervorragend, solange keine Passagiere den Betrieb aufhalten.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Corona-Krise bei einigen von uns versteckte Talente an die Oberfläche bringt. Zum Beispiel steckt in diesem Polizeikommissar aus Aachen ein ziemlich guter Sänger.
Wenn dein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit.
Der Grund für diese schöne Gesangseinlage ist allerdings ernst. Die städtischen Behörden haben die Initiative gestartet, achtet auf eure Nachbarn. Die Sorge gilt vor allem den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die alleine leben. Die Aachener Feuerwehr fährt mit Lautsprecherwagen durch die Stadt, spielt die extra neu eingesungene Version des Klassikers von Udo Jürgens und dazwischen gibt es immer wieder diese Durchsagen.
Achten Sie bitte auf ältere Menschen in Ihrer Nachbarschaft. Kümmern Sie sich, wenn Sie den Eindruck haben, dass etwas nicht stimmt.
Rufen Sie die Feuerwehr oder die Polizei, wenn Sie Hilfe benötigen. Sie sind nicht allein.
Vorerkrankte und ältere Menschen sind jetzt auf unsere Hilfe angewiesen. Lassen Sie uns Verantwortung übernehmen. Zusammen.
Und die Songauswahl ist natürlich perfekt. Denn kein anderes Lied von Udo Jürgens verbreitet so viel Optimismus in diesen Zeiten wie dieses.
Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit.
Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns morgen wieder. Same time, same place.
Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt. Wenn das Schicksal uns etwas nimmt, vertrau der Zeit. Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns sein Licht. Die gibt es nicht.